Sie hören einen Vortrag im Rahmen des Unternehmerforums von Christen in der Wirtschaft, gehalten am Freitag, den 5. Mai 2000 in Bad Hersfeld von Michaela und Jürgen Kast. Das Thema lautet Berufung entdecken und umsetzen, Menschen befähigen, effektiver werden. Die Referenten Michaela und Jürgen Kast aus Dortmund sind Mitarbeiter beim Power Management Team. Das Forum stand unter dem Motto Peace Management, Power Management. Weitere Vorträge des Forums auf Kassette sowie Informationsmaterial erhalten Sie bei Christen in der Wirtschaft e.V. Morianstraße 10 42103 Wuppertal. Telefon 0202 244 91 21, Fax 0202 244 91 22, E-Mail info@ciw.de. Dort beantwortet man auch gerne Ihre Fragen.
Durch Seminare, Beratungen und Training durchgeführt in den letzten 12 Jahren, wie gesagt, ist aber nur am Rande von Bedeutung. Wir haben hier keine Veranstaltung für PMT, sondern im Rahmen der Christen in der Wirtschaft. Und insofern möchte ich da auch das nur ganz kurz machen. Ja, sag mal, der Titel ist Programm, was gesetzt wurde, Berufung entdecken, umsetzen, Menschen befähigen, effektiver werden, ist eigentlich schon so eine Art Reihenfolge. Ja, das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen das Thema so angehen, dass wir von einem großen Umfeld oder von einem großen Blick dran gehen und dann immer tiefer einsteigen in die Einzelheiten. Das ist auch eine logische Abfolge. Ja, bevor ich eine Berufung umsetzen kann, ist es relativ logisch, dass ich die Berufung oder was wir Berufung nennen, erstmal entdecken muss. Und erst diese beiden Schritte letztendlich führen dann dazu, dass Menschen befähigt werden in ihren Kernkompetenzen und letztendlich auch effektiver werden in dem ganzen Bereich. Wir haben den Vortrag in 3 Punkte gegliedert, die ich mal aufschreiben möchte. Der erste Punkt nennt sich die Anforderungen der heutigen Lebenswelt. Der zweite Punkt ist dann das Thema Lebensplanungsmodelle gestern und heute. Und der dritte Schritt ist, wie aus Beruf Berufung wird. So, dass wir einen kleinen Überblick haben, was jetzt die nächsten 1,5 Stunden oder wie viel Zeit wir zur Verfügung gestellt bekommen, dann auch auf uns zukommt. Anforderungen der heutigen Lebenswelt, so ein bisschen die Horrorstunde, könnte man plakativ sagen. Wir denken gemeinsam darüber nach, was so alles auf uns einströmt in dieser Gesellschaft. Horrorstunde ist die negative Variante. Ich möchte es eher positiv belegen, denn ich sage mal, das, was auf uns einströmt, sind einfach Herausforderungen unserer Zeit, die wir erstmal erkennen müssen, damit wir sie verstehen können. Und wenn wir sie verstehen, dann können wir damit umgehen. Das ist also relativ wichtig, dass es nicht negativ besetzt ist. Vielleicht sind die ein oder anderen Trends oder Tendenzen, die wir nachher gemeinsam erarbeiten, für den einen oder anderen eher abschreckend oder man kommt mit der Dynamik nicht klar. Aber dennoch ist es wichtig, das Thema sauber zu erkennen, denn es ist die Basis dafür, wie wir unsere heutigen Zeit leben können. Das Ganze ist gedacht interaktiv. Ja, ich möchte es also nicht in 90 Minuten nur Sie, wie soll man sagen, befüllen mit irgendwelchen Informationen, sondern wenn Sie Fragen haben, Ergänzungen zum Thema, dann bitte einfach unterbrechen und wir können das Ganze wirklich in eine interaktive Sache bringen. Wenn ich zu schnell sprechen sollte, was manchmal eine Gefahr ist bei mir, dann bitte auch kurzes Handzeichen, ich werde mich dann noch mehr zügeln. Genau. Zweites Thema ist dann anschließend an diese Anforderungen der heutigen Lebenswelt, das Thema Lebensplanungsmodelle. Da geht's, will ich Ihnen 2 Modelle vorstellen. Einerseits mal das Modell, wo ich sagen würde, das ist das konventionelle Lebensplanungsmodell, das die meisten von uns kennengelernt haben im Laufe ihres Lebens und wahrscheinlich für die meisten unbewusst oder bewusst auch heute noch gültig ist. Das Problem ist, es funktioniert nicht mehr. Wir brauchen da also einen sogenannten Paradigmenwechsel, wenn wir noch drauf kommen. Und da möchte ich Ihnen dann ein neues Lebensplanungsmodell vorstellen, von dem wir ausgehen, dass wir mit dem neuen Lebensplanungsmodell deutlich besser mit den Anforderungen der heutigen Lebenswelt zurechtkommt. Und abschließend, das wird dann meine Frau machen, Michaela, im 3. Bereich, wenn wir das als Basis gesetzt haben, ja, was verlangt die Zeit heute von uns und wie können wir unser Leben ein Stück weit planen, wenn wir dann ganz konkret oder wollen konkret werden, wie wir aus Beruf Berufung machen, was Berufung ausmacht, wie wir das konkret beschreiben können. Wir sind relativ überzeugt davon, dass jeder Mensch sich auf die Suche machen kann nach seiner Berufung, dass jeder Mensch begabt ist in ganz spezifischen Bereichen und dass jeder Mensch eine ganz einzigartige Kombination von Kernkompetenzen, von Wünschen, von Vorstellungen in sich birgt. Und es lohnt sich, auf die Suche zu gehen nach diesen Kernkompetenzen. Und das wollen wir dann gemeinsam machen im dritten Schritt und werden es dann heute Nachmittag noch vertiefen. Wir bieten es an, so wie das im Programm auch angekündigt ist, dass wir in zwei Gruppen uns teilen würden. Eine Gruppe würde die Michaela machen, eine Gruppe würde ich machen. Zum Thema Berufung persönlich und Berufung als Unternehmen. Wir könnten auch eventuell anbieten, wenn es gewünscht ist, dass wir vielleicht die gesamte Zeit etwas ausdehnen und das beides nacheinander machen, sodass wir beides mitbekommen können. Aber grundsätzlich ist angedacht, dass wir zwei Gruppen bilden. Ja, nur, dass man darüber nachdenken kann, was für wen etwas interessanter ist und wer für welchen Schwerpunkt dann ja da ist. So, soweit zur Einleitung. Gehen wir direkt in den ersten Punkt. Ja, bitte, sehr gerne.
Gibt es irgendwie ein Skript an die Hand oder ist es gefordert?
Wir haben bisher kein richtiges Skript vorbereitet in dem Sinne. Ich werde die wesentlichen Punkte auf der Flipchart mitschreiben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, gewisse Grundlinien mit an die Hand zu bekommen in Form von optischer Darstellung. Und wenn man selber mitschreibt, dann verbinden wir einfach mehr Sinn damit. Wenn ich Ihnen hinterher ein zehnseitiges Skript gebe, ist die Frage, ob es hinterher dann wirklich noch gelesen, umgesetzt oder bedacht wird. Also ich würde Sie bitten, wenn es wesentliche Punkte gibt, die einfach mitzuschreiben. Ja. Und es gibt eine Kassettenaufnahme, wer das möchte, ist richtig. Ja. Dazu bin ich hier voll verkabelt. Funktioniert das? Weiß ich nicht. Auch eine Anforderung unserer jetzigen Lebenszeit, also insofern. Gut, lassen Sie uns anfangen. Die Anforderungen der heutigen Lebenswelt würde ich gerne so ein bisschen als Workshop gestalten. Wir haben schon viel gehört, was auf uns einströmt. Einfach mal Frage in die Runde, welche Trends, welche Anforderungen sehen Sie, die auf uns heutzutage einströmen, sei es als Christen, aber sei es auch ganz normal in der Gesellschaft. Ja.
Bitte. Informations- und Kommunikationswelt.
Ja. Ich nenne es mal Informationsflut, das ganze Thema. Ja, ja.
Flut. Flut und Kommunikationsmittel, richtig?
Ja. Ja.
Globalisierung.
Ja. Ich würde es da unter Veränderungsgeschwindigkeit mit dazu schreiben. Thema Zeitdruck.
Mhm.
Ja, das schreiben wir. Ja, schreiben wir auch hier dazu zum zweiten Punkt. Ja, schon mal als eigenen Punkt. Also zunächst mal ganz wertfrei, jetzt weder gedacht negativ noch positiv, sondern was wir so sehen. Bitte?
Konzentration.
Würde ich sagen mal im gleichen ungefähr in dem Bereich wie Globalisierung setzen. Ein Stichwort von mir noch, zum Beispiel das Thema Wertewandel ist auch was, womit wir sehr stark konfrontiert sind in unserer heutigen Gesellschaft. Gut, ich denke, die Liste könnten wir noch nicht beliebig fortsetzen, aber doch noch erheblich weit fortsetzen. Ich denke, wir haben da schon einen wesentlichen Bereich dessen erfasst, auf was ich auch dann kommen möchte. Ich habe vier Punkte, die eigentlich jetzt auch alle hier da sind. Das erste Thema habe ich genannt Dynamisierung. Das wäre im Prinzip ein Stück weit die Veränderungsgeschwindigkeit. Ja. Wir leben in einer Welt, die also ständig dynamisiert, uns dynamisiert und letztendlich die gesamten Prozesse, in denen wir ausgesetzt sind. Wir reden von Patchwork-Lebensläufen, das heißt, Menschen machen nicht nur einen Beruf oder arbeiten nicht nur für eine Firma, sondern sind gezwungen, letztendlich ihre Arbeitszeit zu vermarkten, wie jemand, der seine Produkte ein Stück weit verkauft. Also diese ganze Thematisierung, wenn Sie nach Holland schauen, da ist es vielleicht schon 5 Jahre weiter von der Entwicklung, was Arbeitszeitmodelle anbelangt und so weiter. Also die Anforderungen steigen immer mehr, die Geschwindigkeit steigt immer mehr. Dynamisierung ist also mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt. Ich packe das mal hier so drüber. Veränderungsgeschwindigkeit, da möchte ich Ihnen kurz ein Chart geben. Wir haben hier ein kleines System, wo wir hier die Zeit abtragen, Zeit T, und hier die Summe des weltweit vorhandenen Wissens aufzeichnen. Weltweit vorhandenes Wissen. Gemessen, sagen wir in dem Sinne, es gibt so Untersuchungen, die sagen, die relevanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Form von Aufsätzen, in Form von Büchern, in Form von Vorträgen, wie auch immer das genannt wird, gibt es so eine Messmethode, fragen Sie mich bitte nicht genau, wie das geht, aber es gibt jedenfalls diese Untersuchungen. Ganz grob kann man sagen, in der Zeit von 1900 bis 1950 hat sich das weltweit vorhandene Wissen ungefähr verdoppelt, gemessen an diesen Kriterien. In der Zeit von 1950 bis 1975 hat sich das Wissen wieder verdoppelt. In der Zeit von 1975 bis 1985 finden wir wieder eine Verdoppelung. Zurzeit verdoppelt sich das weltweit vorhandene Wissen ungefähr alle 3 bis 5 Jahre. Alle 3 bis 5 Jahre finden wir also eine Verdoppelung des weltweit vorhandenen Wissens. Also ein Beispiel, das bedeutet, ein Physiker, der jetzt von der Universität fertig rausgeht in seinen Betrieb, der müsste jedes Jahr ungefähr 180.000 Veröffentlichungen lesen, um in seinem Gebiet up-to-date zu bleiben. Ja. Das ist überhaupt nicht machbar, das ist überhaupt nicht leistbar. So schnell verändert sich das Wissen oder steigt das Wissen an, durch eben auch diese Informationsmittel über Internet und sonstige Dinge, Globalisierung, die ganzen Tendenzen spielen da rein. In der EDV-Branche ist es sogar so, dass sich das weltweit vorhandene Wissen circa alle 1,5 Jahre verdoppelt. Ja. Und wenn wir ins Thema Internet reingehen, haben wir uns letztens mit einem Inhaber von einer Agentur unterhalten, der hat gesagt, wer jetzt ungefähr 1 Jahr Internetentwicklung verschläft, hat eigentlich 7 Jahre verpennt. Von der Dynamik her, was da passiert. Das heißt, wer sein Unternehmen vor 1 Jahr ins Internet gebracht hat und dann 1 Jahr lang nichts mehr gemacht hat an dem Internetauftritt, hat eigentlich 7 Jahre Entwicklung verschlafen. Ist eigentlich irre Geschichte, wenn man sieht, was sich da in dem Bereich tut. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Eine Forderung, die letztendlich daraus entsteht oder die ganz zwangsläufig dann da ist, ist die, dass jemand überhaupt nicht mehr in der Lage ist, dieses ganze Wissen alles aufzunehmen. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Zwang zur Spezialisierung. Ja, Spezialisierung in dem Sinne, dass man eigentlich nur noch sektoral denken kann, sich auf Schwerpunkte verlagern müsste, um dann eigentlich darin seine Kernkompetenzen zu entwickeln. Denn die ganze Breite abzudecken ist schier unmöglich. Ja. Ein Physiker kann heute nicht mehr alle möglichen Bandbreiten abdecken, sondern er muss sich ganz eng auf bestimmte Wissensfelder spezialisieren. Nur als Beispiel. Wer versucht, die ganze Bandbreite zu erfassen, der wird also relativ sicher scheitern. Ja, also wir haben diese Tendenz zur Spezialisierung. Auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass wir mit diesen ganzen Dingen zurechtkommen müssen und dass wir im Prinzip schlagkräftige, kompakte Einheiten bilden müssen, die in der Lage sind, auch flexibel zu reagieren. Das heißt, wir haben nicht nur die Notwendigkeit eigentlich der Spezialisierung, sondern wir müssen uns im Prinzip auch auf die Generalisierung einstellen. Das heißt, wir müssen versuchen, kompakt, schlagkräftig, wendig zu sein, als Gebilde Mensch, als gebildete Unternehmen. Ja, und da ist natürlich dann schon die Spannung vorprogrammiert. Spezialisierung versus Generalisierung. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir vor uns haben, diesen Spagat zu schaffen. Auf der einen Seite uns in die Kernkompetenzen reinzuarbeiten, spezialisiert zu denken und auf der anderen Seite aber wendig und kompakt genug zu bleiben, um uns den ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Das ist, denke ich, das Exzerpt dessen, was auf uns zukommt. Ein zweiter Trend, den wir auch schon gehört haben, gestern Abend zum Teil, ist das Thema Individualisierung. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo auch der Wertewandel wieder reinspielt, wo Egoismus oder Individualisierung als solches immer wichtiger wird. Ja, wo, nehmen Sie als Beispiel Single-Haushalte. Es gab noch nie so viele Single-Haushalte in Deutschland wie zurzeit. Ja, wir leben in einer Zeit, wo das extrem wichtig wird, dass wir realisieren, dass Wertewandel stattfindet in die Richtung Individualisierung. Konsum. Die Werbung, Marketing in der heutigen Zeit ist darauf abgestimmt, dass der Einzelne konsumiert und zwar jetzt konsumiert. Fällt Ihnen zu dem Thema noch was ein sonst? Spezielle Punkte, die mit solchen Trends zu tun haben. Gibt es einen kleinen Überblick über die Vielfalt der Anforderungen, die wir...
Ja, ich würde einfach sagen, menschliche Entfremdung. Ja. Könnte man den großen Ganzen noch mal reinkommen. Früher gab es mal einen Check-Hand, also das ist heute zum Teil...
Würde,
Würde
auch zur Individualisierung passen, ja, das etwas negativ ausgedrückt Entmenschlichung, ja, diese Technisierung auch ein Stück weit, die dabei kommt. Wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten, Internet, E-Mail ist tolles Kommunikationsmedium, ersetzt aber nicht den menschlichen Kontakt letztendlich, ja. Also da haben wir schon extreme Entwicklungen in dem Bereich. Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen von John Whitmore. Hat ein Buch geschrieben, Coaching für die Praxis, manche kennen es vielleicht, zu dem Thema, das wir hier so betrachten, die Trends der Gesellschaft, Veränderung. Viele Menschen haben enorme Angst vor jedweder Veränderung. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass wir wenig tun können, um zum Beispiel unsere Kinder auf die Welt, in der sie leben werden, vorzubereiten. Die Welt wird sicherlich nicht so sein, wie wir sie kennengelernt haben. Wir wissen aber nicht, wie sie konkret sein wird. Vielleicht können wir nur hoffen, ihnen die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beizubringen, mit dem, was sein wird, umgehen zu können. Unsere Enkel, schon etwas weit gegriffen jetzt, unsere Enkel werden wahrscheinlich Stabilität, so wie wir sie kannten, niemals erfahren. Sie werden mit dem Wandel als Norm aufwachsen. Ja, das ist letztendlich die Kernbotschaft, Wandel als Norm. Ja, bitte.
Der Dr. Buchholz hat den Garten im letzten Jahr und hat genau zu dem Thema Garten gehalten und hat das Wort der Veränderungskompetenz.
Richtig, ganz genau, das, exakt.
Genau das ist das.
Ja. Sie werden mit dem Wandel als Norm aufwachsen. Wir müssen deswegen nur mit der variierenden Geschwindigkeit dieses Wandels fertig werden. Wir sind die Generation, die sich damit herumschlägt, und darauf einstellen muss, dass der Wandel selbst jetzt die Norm ist. Ja, wir sind also eine Zwischengeneration, sozusagen. Wir erkennen die bisher Stabilität als Norm, ist für uns die Normalität im Wesentlichen. In den letzten Jahren stellen wir fest, es gibt immer mehr Veränderung, immer mehr Wandel, immer mehr Dynamisierung. Und wir müssen dahin kommen, dass wir feststellen, der Wandel ist die neue Norm. Es verändert sich eigentlich alles, ist ständig im Fluss. Und damit müssen wir klarkommen. Das ist die zentrale Botschaft, die letztendlich kommt. Und dann fährt er fort, wenn vieles, was wir kennen und lieben, in Bewegung ist, wird die volle Übernahme von persönlicher Verantwortung körperlich und geistig notwendig für das Überleben. Wir müssen uns selber um uns kümmern, denn niemand anderer wird dies in einem Klima tun, wo jeder mit Veränderungen zurechtkommen muss. Ja, also ein Aufruf zu Selbstverantwortung. Der Whitmore ist kein Christ, ja, also insofern, wir würden es wahrscheinlich etwas anders betrachten. Wir würden sagen, wir haben Jesus, der uns letztendlich in dem Bereich auch zur Seite steht. Das ist auch richtig. Aber das Grundprinzip, denke ich, dem müssen wir uns stellen. Das Grundprinzip Wandel als Norm. Das sollte jetzt, wie gesagt, keine Horrorstunde sein, was alles fürchterlich auf uns einströmt, sondern eine reine Einführung, mit was wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist der Grundgedanke. Ich hoffe, da ist niemand jetzt da, der jetzt sagt, Hilfe, was passiert hier jetzt? Ich möchte kurz eine Antwort präsentieren, die die Gesellschaft so gibt. Weiß nicht, wenn Sie so die Reisekataloge vielleicht sich mal ab und zu angucken, die Angebote, die Hotels machen und so weiter, dann gibt es immer ein Wort, das so als Zauberwort drüber steht, wie man in der heutigen Welt mit diesem ganzen Thema Wandel zu verfügen oder zu Rande kommen kann. Weiß jemand, welches Wort ich meinen könnte? Nee, All-Inclusive meine ich nicht. Nein, das ist nicht. Ich meine das Wort Wellness. Also. Weiß nicht, ob das schon jemand mal gehört hat. Wellness ist, heutzutage ein Zauberwort, wo 800 Leute ungefähr 1200 verschiedene Meinungen vertreten, was Wellness bedeutet. Ich werde versuchen, eine wissenschaftliche Definition nach Neff Jodorf zu geben. Der hat nämlich den Begriff Wellness definiert. Mir ist einfach nur wichtig, wir hatten gestern Abend das Thema Shalom. Dieser allumfassende Friede, der uns letztendlich in dem Bereich führt, dass wir ein zufriedenes Leben mit Jesus führen können oder mit Gott führen können. Und ich würde sagen, Wellness ist die weltliche Variante von Shalom. Ich glaube, die Industrie hat erkannt, oder die Reiseindustrie hat erkannt, dass Leute ihr Finnland brauchen. Ja, es hat nicht jeder ein Boot, mit dem er auf seine Insel in Finnland rudern kann. Mhm. Aber die Leute brauchen Oasen des Rückzugs, müssen zur Ruhe kommen, müssen ausgleichen. Und dazu gibt es also dieses Zauberwort Wellness, was wir also durch die ganze Welt streben haben. Ich gebe mal kurz eine Definition, wie dieser Wissenschaftler Neff Jodorf Wellness definiert. Und er hat 7 Punkte, von denen wir gestern Abend auch schon ein paar Punkte begegnet sind, übrigens interessanterweise, was in ihrem Vortrag enthalten war. Das Erste, was Neff Jodorf sagt, was Wellness ist, er sagt, zur Wellness gehört ein stabiles Selbstwertgefühl. Das hatten wir gestern Abend auch schon. Selbstverständnis, stabiles Selbstwertgefühl. Was gehört noch dazu? Er sagt, dazu gehört die Fähigkeit zu Freundschaft und sozialen Beziehungen. Also diese typische Sozialkompetenz, was heutzutage immer stärker gefordert wird. Ja, dass ich nicht nur weiß, wie ich technisch vorankomme, sondern wie ich auch sozial mich verhalte. Er sagt, dazu gehört eine intakte Umwelt oder intaktes Umfeld. Und dazu nennt er auch ganz explizit gute Arbeitsbedingungen. Das Thema hatten wir gestern Abend auch schon. Das waren 2 von den 3 Themen, die gestern Abend da drin waren. Das starke Selbstwertgefühl und die motivierenden Arbeitsbedingungen. Was sagt er noch? Es gehört dazu, und das ist natürlich für uns als Christen dann interessant, eine lebenswerte Gegenwart und eine begründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Ja, das sagt er, wenn der Mensch das hat oder sich das darunter versteht, dann ist er im Wellness-Feeling. Lebensqualität? Ja, man könnte das schreiben, dass Lebensqualität ist vielleicht die gute Beschreibung in dem Bereich. Lebensqualität in Bezug auf Gegenwart und in Bezug auf Zukunft. Ja, das sind jetzt 4 Punkte. Er sagt noch, was dazugehört, ist ein positives Verhältnis zum eigenen Körper als Beispiel. Ja, also dieses ganze Thema Fitness, was natürlich hauptsächlich das Thema Wellness in den Reisekatalogen beeinflusst. Ja, wie gesagt, ich sage nicht, dass das die Antwort ist. Ich sage, das ist eine Antwort, wie die Gesellschaft reagiert auf diese ganzen Themen Gesundheit. Die Gesellschaft sagt, Leute, ihr braucht einfach nur Wellness. Schakka, dann geht's euch gut. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das reicht nicht aus. Ja, aber es hilft zu begreifen. Und wie gesagt, 2 von den Elementen, die nach Neff Jodorf Wellness ausmachen, haben wir gestern Abend auch schon konkret besprochen. Die sind sehr wichtig in dem Bereich. Aber Wellness ist nicht die Antwort. Ja, Wellness ist wohl eine Art weltliches Shalom, aber eben nur der weltliche Aspekt. Es bezieht verschiedene Dimensionen nicht mit ein. Und die haben unseres Erachtens dann auch mit Berufung zu tun. Ich würde dann gern übergehen zum zweiten Punkt, Lebensplanungsmodelle. Wenn wir unseren Blick wieder zurückrichten. Jetzt haben wir so einen kleinen Abriss. Ich meine, da könnte man allein schon Tage darüber philosophieren, was die Gesellschaft von uns fordert, aber einen ganz kleinen Abriss über das Thema die Anforderungen der heutigen Lebenswelt mal da. Es fehlt mir zum zweiten Thema, Lebensplanungsmodelle. Da würde ich Ihnen gern ein sogenanntes konventionelles Modell vorstellen, von dem ich mal frecherweise behaupte, dass wir es eigentlich als normal ansehen. So, konventionelle Lebensplanung. Dieses Modell ist, denke ich, seit bestimmt 40 Jahren üblich, gültig und besitzt für die meisten von uns auch eine gewisse Gültigkeit. Es besteht im Prinzip aus einem Zug mit drei Waggons. Hier auf dieser Achse ist letztendlich die Zeit. Der erste Waggon, den wir haben, ist der Waggon, der heißt Lernen. Ja, wir steigen also mit unserer Geburt sozusagen in den ersten Waggon ein und bewegen uns durch den Waggon hindurch und sind also die ersten vielleicht 20, heutzutage 30, vielleicht sogar 35 Jahre mit Lernen beschäftigt. Wir gehen in den Kindergarten, wir gehen in die Schule, wir gehen ins Gymnasium oder in die Realschule, wir studieren, wir machen eine Ausbildung, wir schreiben vielleicht eine Doktorarbeit, wie auch immer. Und irgendwann nach 35 Jahren stecken wir auf einmal unseren Kopf aus dem Waggon und sagen, jetzt muss doch was anderes kommen. Der nächste Waggon, gut, ich sag mal, gibt es einen Übergang, ja? Diesen Übergang muss ihr auch schaffen. Es gibt Leute, die setzen sich da auf ihren Hintern und stehen nicht mehr auf. Ja, die schaffen den Übergang nicht. Aber in aller Regel schaffen wir den Übergang. Und dann sind wir im zweiten Waggon. Und der zweite Waggon heißt Arbeit. Und in dem Waggon bewegen wir uns wieder durch. Hier in dem Lernwaggon ist immer irgendjemand für uns verantwortlich. Ja, entweder die Schule oder der Staat oder die Universität oder ein Professor. Wir haben also ein relativ bequemes Leben da drin in dem Waggon Lernen. Dann steigen wir ein in die Arbeitswelt und sind von, sagen wir das hier, sagen wir von 5 bis 30 im Durchschnitt und sagen wir hier von 30 bis 65. Wir bewegen uns innerhalb des Waggons Arbeit und powern ohne Ende, sind mit den Anforderungen der heutigen Lebenswelt konfrontiert und kommen manchmal einfach nicht mehr klar. Ist eigentlich kein Wunder. Und versuchen dann irgendwie den Absprung in den nächsten Waggon zu schaffen. Ja, auch da gibt es dann Leute, die setzen sich auf den Hintern und stehen nicht mehr auf, weil sie einfach nicht damit klarkommen, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen. Und den Waggon, den nenne ich jetzt mal etwas bös, Spielen. Das ist der Spielwaggon. Da dürfen wir dann also raus aus dem Arbeitswaggon und rein in den Spielwaggon. Und also haben plötzlich von 100 auf 0 die Notbremse, der Fallschirm ist zerfetzt und wir sitzen da und wissen nicht, was wir tun sollen. Hier war der Staat für uns verantwortlich, hier war das Unternehmen für uns verantwortlich und hier ist wieder der Staat für uns verantwortlich, indem wir die Rente kriegen. Und jetzt höre ich wahrscheinlich schon irgendwo kritische Stimmen, ist es denn so sicher, dass wir die Rente kriegen? Ja, das ist nämlich die Frage dann, wir reden von Zusatzsystemen und so weiter. Ja, und dann leben wir also unser Leben weiter in dem Waggon des Spielens. Und denken, irgendjemand ist für uns schon verantwortlich. Weil in dem Modell immer jemand für uns verantwortlich war. Entweder der Staat oder das Unternehmen. Ja. Das Problem ist, das Modell gibt es zwar und viele Leute leben nach diesem Modell, aber es funktioniert nicht mehr. In der heutigen Welt funktioniert dieses Modell nicht mehr. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt ein Modell vorstellen, von dem wir davon überzeugt sind, dass es den heutigen Anforderungen der Lebenswelt deutlich gerechter wird. So, wir nennen das mal moderne Lebensplanung. Modern ist immer zeitgenössisch letztendlich, aber zurzeit ist es eben so. Ich will Ihnen jetzt nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen, indem ich sage, das ist alles Quatsch, was wir bisher geglaubt haben. Aber können Sie das Stück weit nachvollziehen? Ist es logisch? Gehe ich mal davon aus. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen einen Paradigmenwechsel durchführen im Kopf. Und dazu möchte ich Ihnen auch ein Zitat vorlesen. Sie hat dann entgleist, wenn man nicht richtig fährt. Ja, ja, genau. Zitat von Stephen Covey, ist wahrscheinlich auch in aller Munde. die Macht eines Paradigmas. Manche können sagen Paradigma, ist mir egal, also ich sage einfach Paradigma dazu. Paradigmen, und das ist mal so ein Paradigma, sind mit Landkarten vergleichbar. Eine Landkarte ist einfach eine gewisse Erklärung gewisser Aspekte eines Territoriums. Stellen Sie sich vor, Sie wollen an einen bestimmten Punkt im Zentrum von Frankfurt am Main gelangen. Sie haben aber eine Karte von Chicago. Dann können Sie Ihr Verhalten ändern. Sie können sich mehr Mühe geben und noch mehr Taxifahrer fragen, aber Sie werden trotzdem nicht da ankommen, wo Sie ankommen wollen. Sie können Ihre Einstellung ändern, können positiv denken und sagen, ich komme irgendwie dahin. Sie werden es trotzdem nicht schaffen. Das Einzige, was in so einer Situation hilft, ist die Landkarte zu wechseln. Ja, und das müssen wir eigentlich hier machen in dem Bereich. Leider sind Sie noch immer verloren. Das ist eine tolle Übersetzung aus dem Englischen. Still you're lost. Leider sind Sie noch immer verloren. Also Sie haben sich verlaufen, immer noch. Das grundlegende Problem hat nichts mit Ihrem Verhalten oder Ihrer Einstellung zu tun. Es hängt damit zusammen, dass Sie die falsche Karte haben. Die falsche Landkarte. Und dann sagt er ein paar Seiten weiter. Das, was wir brauchen, um die Landkarte zu wechseln, ist das sogenannte Aha-Erlebnis. Wir stellen fest, wir sehen die Karte von Frankfurt und plötzlich finden wir uns zurecht. Und abschließend ist seine Aussage dann auf einen Franzosen, Henri Thoreau heißt der gute Mann, auf je 1000, die an den Blättern des Bösen zupfen, kommt einer, der an der Wurzel hackt. Ja, das heißt, 999 Leute versuchen irgendwo an dem Zug was zu verbessern. Nur einer merkt, dass es der falsche Zug ist. Ja, und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir müssen sagen, von diesem Modell verabschieden wir uns und wir gehen rein in ein neues Modell. Das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Das neue Modell besteht nicht aus 3 Waggons, sondern besteht aus 3 lebenslangen Balken. Witzigerweise heißen die Balken genau gleich wie die alten Waggons. Also so ein großer Unterschied ist es gar nicht. Ja, wir haben hier das Thema Lernen, wir haben hier das Thema Arbeit und wir haben hier das Thema Spielen. Nur ganz wichtig ist, wir steigen nicht von dem Waggon in den und von dem in den, sondern wir sind jetzt in unserer Zeit dafür verantwortlich, lebenslang zu lernen. Ist ja nichts Neues. Ja? Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Lebenslanges Lernen hören wir seit 20 Jahren, dass es notwendig ist. Ja? Lebenslanges Arbeiten wird immer notwendiger. Ja? Die meisten Studenten oder die meisten, vielleicht sogar Schüler, arbeiten schon neben ihrem Studium, bauen sich irgendwelche Internet-Companies auf. Rentner, die eigentlich Rentner sind, bauen neue Firmen auf. Also das heißt, wir sind verpflichtet, soll das keine Drohung sein, ja, aber die Empfehlung ist, wir müssen ein Verständnis des lebenslangen Lernens, des lebenslangen Arbeitens und des lebenslangen Spielens bekommen. Bitte.
Ich muss das erläutern mit dem ICE.
Ja, bitte.
Ich habe genau dasselbe gemacht wie Sie. Ich habe nur ein paar Minuten da reingeschrieben. Lernen, Arbeiten, Spielen, wäre ich im Zuggebiet.
Ja, ist ungefähr das gleiche Bild. Genau so ist es. Der eigentliche Unterschied im Denken ist, wir müssen lernen, Schwerpunkte zu setzen. Wir müssen sagen, klar, am Anfang wird ein relativ großer Bereich im Lernen sein. Ja, aber das wird nicht aufhören. Und es kann sein, dass ich mit 40 eine ganz neue Ausbildung machen muss. Ich behaupte mal, die meisten Leute, die jetzt 20 Jahre alt sind, die werden nicht nur mehrere Arbeitsstellen in ihrem Leben haben, sondern sogar mehrere Berufe. Ja, weil es manche Berufe, die gibt es heute schon gar nicht mehr, die vor 3 Jahren noch aktuell waren. Ein Freund von mir hat irgendwie Telekommunikationselektroniker gelernt, vor 5 Jahren. Den Beruf gibt es gar nicht mehr. Ja. Es ist unglaublich, was da auf uns zukommt und wir müssen lebenslang immer wieder Phasen des Lernens einschieben und müssen damit zurechtkommen mit dieser Geschwindigkeit. Ja. Anders werden wir dieser Geschwindigkeit nicht Herr. Aber es ist kein Zauberwerk. Es ist nur eine Einstellung in unserem Kopf. Wir müssen die Landkarte wechseln. Das Gleiche ist mit der Arbeit. Die meisten werden natürlich irgendwo schwerpunktmäßig in dem Bereich hier arbeiten. Aber ich glaube, um Praxisbezug zu bekommen, ist es schon ganz wichtig, auch während dem Studium zu arbeiten oder vielleicht sogar vor dem Abitur zu arbeiten. Und genauso wichtig ist es, nach dem offiziellen Renteneintritt weiter Dinge zu tun. Und da kann man ganz verrückte Dinge tun. Ja? Diese Geschichte ist einfach enorm wichtig und ist ein so kleiner Unterschied, aber hat so eine fundamentale Wirkung. Ja? Und wenn wir uns mit dem Modell beschäftigen, dann glaube ich, sind wir den Anforderungen der Zeit gewachsen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Die meisten Leute vergessen das Spielen. Bitte? Mohun, genau, Mohunjagd, das ist eine schöne Sache. Das sind alle absolut richtig. Spielen ist das Thema, ich schnappe mir mein Boot und fahre nach Finnland auf die Insel. Oder was weiß ich, ich persönlich, ist meine Art und Weise, ich fliege nach Glasgow und setze mich in Oban irgendwo an den Strand in Schottland und das ist für mich die Art von Finnland. Ja, jeder hat das ein kleines Finnland wahrscheinlich. Wir müssen lernen, lebenslang zu spielen. Wir müssen lernen, uns zu belohnen. Wir müssen lernen, den Ausgleich zu suchen. Da kommt dieser typische Wellness-Aspekt rein. Ja, wir dürfen uns nicht nur, wenn wir die ganze Zeit lernen und arbeiten, dann sind wir mit 40 ausgebrannt. Wenn wir nach Holland schauen, in Holland hat die ganze Entwicklung mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit 10 Jahre früher angefangen. Da gibt es ein Heer von Leuten, die sind 40, 45, sind extrem leistungsfähig, waren extrem leistungsfähig, die fallen jetzt in ein grausames Loch, weil die dermaßen ausgepowert sind von den Anforderungen der Arbeitswelt, dass sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Typisches Burnout-Syndrom. Ist in Holland extrem zurzeit. Also wir arbeiten auch in Holland als Power-Management-Team, wir kriegen das hautnah mit, das Thema.
Warum ist das anders?
Weil die Dynamisierung der Arbeitszeit, Teilzeitarbeitsplätze, Patchwork-Lebensläufe, hat dort viel früher angefangen. Das heißt, die waren schon früher mit diesem Leistungsdruck konfrontiert, den wir jetzt langsam mitkriegen. Und die brennen aus, weil die vergessen zu spielen. Ja, und das ist die generelle Botschaft. Wir müssen lernen, auch Phasen des Spielens zu setzen. Ja, sag mal, natürlich wird hier, da können wir spielen ohne Ende. Aber es gibt hier auch mit Sicherheit Phasen, wo wir auch spielen müssen. Ja, und jemand, der von der Hochschule in einen Weltkonzern wechselt, ein Freund von mir, der arbeitet bei Procter & Gamble, der hat gesagt, ein Belgier sagt, when I started within Procter & Gamble, my real life started. Also, der ist nur noch am Powern. Und wenn der nicht lernt zu spielen, dann ist der in 2 Jahren tot. Ja? Die Herzinfarktrate war noch nie so hoch wie in den letzten Jahren. Ich habe jetzt keine konkreten Daten, aber ich habe es letztens auf Radio 5 mal gehört, aus verlässlicher Quelle. Ist eigentlich ein ganz einfacher Unterschied. Ja? Aber er ist so fundamental und so wichtig. Wir müssen uns Zeiten des Lernens gönnen, auch nach unserem Abschluss an der Uni oder nach unserer Schulbildung, nach unserem Gymnasium. Wir müssen arbeiten schon vielleicht, bevor wir richtig arbeiten eigentlich und nachdem wir im Rentenalter sind. Auch natürlich, um die Zusatzversorgung letztendlich sicherzustellen. Ja? Und der fundamentale Unterschied letztendlich, den wir uns bewusst machen müssen, ist das, was Kavi da gerade gesagt hat. Das war Seite 26. Ja, wo sind wir jetzt? Vorführeffekt. Wird noch was. Wenn vieles von dem, was wir kennen und lieben, in Bewegung ist, wird die volle Übernahme von persönlicher Verantwortung körperlich und geistig notwendig für das Überleben. Wir müssen uns selbst um uns kümmern, denn kein anderer wird dies in einem Klima tun, wo jeder mit Veränderungen zurechtkommen muss. Ja? Ist die Botschaft. Hier haben wir immer jemanden, der für uns verantwortlich ist. Der Staat macht schon. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Hier ist wieder der Staat verantwortlich. Wir haben immer jemanden, der für uns verantwortlich ist. Und das funktioniert nicht mehr, weil es nicht mehr so ist. Heutzutage muss ein Unternehmen kämpfen, dass es überleben kann und kann sich nicht nur seiner sozialen Verantwortung stellen. Ja, das muss der Mitarbeiter auch selber machen. Das heißt, das ist ein Modell, das auf Selbstverantwortung aufstellt. Und wenn wir das Prinzip verstanden haben, dann kommen wir mit der Lebenswelt zurecht, in der wir stecken. So, das ist eigentlich die zentrale Aussage von dem modernen Lebensplanungskonzept. Selbstverantwortung. Lernen, arbeiten, spielen, lebenslang kombinieren und dadurch einen Plan bauen für sein Leben letztendlich, wie wir mit der Dynamik zurechtkommen. Das ist der Grobüberblick jetzt mal. Ja? Wir werden, Thema Berufung ist viel feiner, das nur zum Verstehen. Ich möchte Sie alle ermutigen, wenn Sie nach Chicago wollen, nicht die Frankfurter Landkarte zu nehmen oder andersrum, ja? Sondern die richtige Landkarte zu nehmen. Und das ist letztendlich mein zentrales Anliegen. Thema hat ja alles mit Veränderungen zu tun. Wir haben uns vorher den Trends gestellt, die da so auf uns zukommen. Mal gucken, wer wir sind. Ja. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, allerdings auf Englisch. Ich erkläre auch gleich, warum. Ich hoffe, die meisten verstehen einigermaßen Englisch. Ich übersetze es auch noch. Ist jemand, der gar kein Englisch versteht? Okay, ich übersetze es dann jeweils. Das ist aus Jakobus 1, Vers 2. Hat auch was mit der Stelle aus Thessalonicher heute Morgen zu tun, mit den sogenannten Bedrängnissen. Ich möchte mal versuchen, das Wort Bedrängnisse etwas zu entklausulieren. Ich würde mal behaupten, alles, was hier so auf uns einströmt, sind im weitesten Sinne auch Bedrängnisse. Nur, dass wir es nicht so als körperliche oder geistliche Verfolgung wahrnehmen, sondern als Herausforderung. Und ich möchte uns Mut machen, überall da, wo in der Bibel Bedrängnis steht, dass wir da auch die Herausforderung unserer Zeit drin sehen. Ja? Denn auch damit müssen wir zurechtkommen. Ich glaube kaum, dass im Jahr 50 nach Christus, wenn manche Briefe geschrieben wurden, die Informationsflut des 20. Jahrhunderts oder die Globalisierung irgendwie bekannt sein konnte. Ja, dennoch glaube ich, dass das Wort Gottes auch in der Sache Gültigkeit besitzt. Ja, und ich möchte uns Mut machen, das Wort Bedrängnis in der Bibel zu übersetzen, auch mit Herausforderungen und Probleme unserer Zeit, so wie sie hier stehen. Und da lese ich die Stelle vor aus Jakobus 1. When all kinds of trials and temptations crowd into your lives, wenn alle Arten von Prüfungen und Herausforderungen oder Versuchungen, kann man auch sagen, in euer Leben drängen. Und das machen die Dinger hier. Ja, die drängen in unser Leben. Ich versuche das mal unter dem Aspekt zu sehen. When all kinds of trials and temptations crowd into your lives, my brothers, don't resent them as intruders. Dann verurteilt die nicht als Angreifer, als Eindringlinge, als Feinde. But welcome them as friends. Heißt sie willkommen als Freunde. Ja? Wenn ich auf einen Freund zugehe, wie geht dann auf ihn zu? Geht dann so auf ihn zu, dass ich Angst habe, der haut mir gleich eine rein. Ich versuche ihn zu umarmen. Ja, was im Englischen embrace findet man auch manchmal an der Stelle. Realize that they come to test your faith. Stelle fest oder werde dir bewusst, dass diese Dinge gibt, auch um deinen Glauben herauszufordern, deinen Glauben zu testen. And to produce in you the quality of endurance. Und in dir die Qualität der Ausdauer, der Beharrlichkeit zu produzieren. Das heißt im Deutschen, deswegen habe ich die deutsche Übersetzung nicht genommen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Das wird dem aber nicht so gerecht, was eigentlich in der Stelle drin steckt. Hier geht es um Endurance. Endurance kann man mit Geduld übersetzen, aber Endurance heißt viel mehr. Endurance heißt eine Mentalität der Beharrlichkeit in unserem Leben, der Stetigkeit. Ja, das ist ganz wichtig. But let the process go on until that endurance is fully developed. Also, geh diesen Prozess durch, bis diese Beharrlichkeit in deinem Leben voll entwickelt ist. Thema Berufung. And you will find you have become man of major character with the right sort of independence. Und ihr werdet feststellen, dass ihr die richtige Sorte reifer Menschen oder reifer Charakter geworden seid mit einer gewissen Art der Unabhängigkeit. Ja, und was ist Unabhängigkeit? Nichts anderes als Selbstverantwortung. Wir hängen nicht am Rockzipfel des Unternehmens oder am Rockzipfel der Regierung, die für uns verantwortlich ist, dass das Rentensystem stimmt. Ja, wir haben diese Unabhängigkeit, Independence, erhalten, indem wir Selbstverantwortung übernehmen. Das ist die zentrale Botschaft in dem Thema. So, was haben wir noch? And if, in the process, any of you does not know how to meet any particular problem, he has only to ask God. Und wenn irgendjemand nicht weiß, wie er mit den Dingen umgehen soll, dann soll er einfach Gott fragen. Und insofern, das ist vielleicht dann so der Abschluss hier, wo Michaela dann einsteigen kann. Ich hoffe, es ist auch einigermaßen verständlich geworden. Ich finde, im Englischen haben wir manchmal einen Zugang zu Sprüchen, wo unser etwas abgedroschenes Verständnis im Deutschen, von unserer Schulbildung her vielleicht schon von manchen Worten, stärker Platz greifen kann. Und ich möchte einfach Mut machen, dass wir diese ganzen Dinge, die auf uns einströmen, Informationsflut, Dynamisierung, Globalisierung, steigende Anforderungen, Wertewandel, Individualisierung, dass wir das nicht als irgendwas Negatives, als Feinde und Eindringliche betrachten, sondern als Herausforderung, den wir uns stellen, mit Gottes Hilfe und mit einem Landkartenwechsel. Ja, wenn wir nach diesem Verständnis vorgehen, dann werden wir diese Dinge bewältigen, mit Gottes Hilfe. Und dazu möchte ich Mut machen. Soweit zu den ersten zwei Punkten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und machen 5 Minuten Pause und dann steigen mit Michaela weiter ein. Dankeschön.
So eine halbe Minute, weil der dritte Punkt doch ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen die Lösung aufzeichnen soll von dem, was mein Mann so schön vorgezeichnet hat. Das Modell der konventionellen Lebensplanung hat viele von Ihnen ja auch schon, sag ich mal, mehr oder weniger im Unternehmen nur insofern Bedeutung gehabt, Ihre Mitarbeiter das von Ihnen erwarten. Sie sind verantwortlich, dass das Unternehmen gesund ist, wenn Sie selbstständiger Unternehmer sind. Und die anderen, die haben ihren Urlaub, die anderen, die haben ihre Krankheitszeit voll bezahlt. Und Sie müssen sehen, dass das Unternehmen läuft. Der Mitarbeiter selbst hat nicht unbedingt so viel damit zu tun. Sie sind für den Mitarbeiter da und nicht der Mitarbeiter für Sie. Das ist nochmal eine ganz andere Problematik. Wichtig ist zu verstehen, dass die Menschen, die bei uns in unseren Unternehmen arbeiten, noch so denken, sehr wahrscheinlich. Als Unternehmer waren wir in der Regel sowieso schon weiter. Wir waren schon immer darauf angewiesen, zu gucken, dass es läuft, zu lernen, anzupassen. Die Leute, die sich sehr auf ihre alten Modelle verlassen haben, die gesagt haben, ach so, wie es jetzt gelaufen ist, so wird es schon ewig weiterlaufen, die sind spätestens in den letzten 5 Jahren Konkurs gegangen. Das ging eine Weile, aber jetzt geht das definitiv nicht mehr. Hinzu kommt ja noch etwas, wir sind Christen. Wie wird jetzt aus dem Beruf Berufung? Ich habe, wenn ich über Berufung nachdenke, dann denke ich immer darüber, dann sage ich mir, ja, was heißt für mich Berufung? Berufung heißt, das zu tun, was Gott gefällt. Es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten, das zu füllen. Aber für mich hat Berufung damit zu tun, was will Gott denn jetzt von mir? In dieser Situation oder im Allgemeinen? Und dann habe ich eine Bibelstelle gefunden, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und die mich auch total entspannt hat. Und zwar in Johannes Kapitel 6. Vers 28 wird Jesus genau das gefragt. Was muss ich tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Kennen Sie die Antwort? Sonst lese ich es Ihnen vor. Jetzt fragen Sie ihn aber, was sollen wir denn tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Er, also Jesus, erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Das ist Berufung. Kann ich mich hinsetzen? Das war's. Nein. Es ist schon klar, das ist die Grundberufung überhaupt. Ich schreibe es mal auf. Johannes 6. Also Grundberufung. Johannes 6, Vers 28. Das ist die Basis. An Gott glauben. Und das tun wir. Jetzt ist die Frage, hat dieser Glaube noch mehr zu bieten als nur, es wird schon gut werden. Eines Tages über diese Welt hinaus werde ich belohnt für meine ganzen Trials and Tribulations, für die ganzen Schwierigkeiten. Geht es darüber noch hinaus? Ich sage ja. Zum Glück. Es gibt eine weitere Bibelstelle, die ich mal parallel daneben stelle. Und das ist Philipper 3. Vers 12 bis 14. Und zwar sind wir berufen, gute Werke zu tun. Philipper 3, 12 bis 14. Oder man könnte sagen, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist der Glaube an Jesus. Dadurch sind wir schon gerecht. Das ist überhaupt gar keine Frage mehr. Das ist die Grundberufung überhaupt für jeden Menschen. Aber es geht dann darum, aufgrund dieses Glaubens die guten Werke zu tun, die, ich setze noch eins drauf, Epheser 2, Vers 10, Gott ja schon zuvor für uns bereitet hat. Kennen Sie diese Stelle? Ich finde die wundervoll. Ich lese sie mal vor. In meiner Übersetzung kommt die jetzt wieder gar nicht so gut raus, leider. Ich finde die in vielen Dingen hier, die Hoffnung für alle, finde ich in vielen Dingen sehr toll. Aber hier wird sie dann etwas weniger kraftvoll übersetzt. Epheser 2, Vers 10. Oder ich lese mal schon fast ab 9. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Denn Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Der gute alte Luther hat das viel schöner übersetzt. Der hat gesagt, denn wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Geschaffen zu etwas. Was heißt das denn? Und darauf baut sich jetzt eigentlich alles Weitere auf. Was ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, hat diese Basis. Wir gehen davon aus, dass Gott uns geschaffen hat, das glauben Sie auch, und dass er uns begabt hat, dass er uns Dinge mitgegeben hat, dass uns bestimmte Dinge ansprechen und dass sich darin zeigt, was die Berufung für mein Leben ist. Ganz einfach. Es gibt Leute, die verbringen, ich weiß nicht, Jahre mit Fasten und Gebet, wenn man das überhaupt so lange durchhalten kann, und ringen danach, Herr, was ist meine Berufung? Dabei ist es so viel einfacher manchmal, nicht immer. Es gibt auch die Durchstrecken, es gibt die Wüsten, wo das nicht mehr so klar ist. Aber eigentlich möchte Gott gar nicht, dass wir so lange über Dinge nachdenken. Ich glaube, er möchte lieber, dass wir was tun. Er möchte, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt und die guten Werke tun. Wir haben ja zwei Richtungen jetzt hier und das ist auch das Thema dann im Workshop. Da werden wir das vertiefen. Zwei Richtungen. Einmal persönlich. Ich selbst, das war auch sehr schön schon eingeleitet von Herrn Dr. Bilder gestern abends. Frieden mit mir selbst, Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen um mich herum. Und dann aber auch der Auftrag als Unternehmer. In dem Ganzen, wenn wir jetzt davon reden, geschaffen zu etwas, was auch immer das ist, dann kann die Aufgabe eigentlich nur sein, oder es ist relativ leicht zu sagen, okay, ich gucke mal, was ich habe, was ich bin. Persönlich, was macht mich als Mensch aus? Was ist mein Potenzial? Was kann ich gut? Womit kann ich Leuten denn dienen? Wenn ich singe, fangen die Leute dann an, total gerührt zu weinen oder verlassen die schreiend den Saal? Was kann ich gut? Was habe ich den Leuten zu bieten, wovon sie profitieren? Und womit ich ihnen letzten Endes etwas Gutes gebe, dass sie auch aufmerksam macht auf Gott, der die Basis meines Lebens ist und der mein Antrieb ist. Was habe ich, was hat Gott mir gegeben, dass ich anderen weitergebe? Und wie kriege ich das auf die Spur? Also persönliches Potenzial. Das schreibt man jetzt mit Z. Etwas ungewöhnlich, aber in 2 Jahren merkt das gar keiner mehr. Das schreibt man jetzt so. Und das andere, das Potenzial im Unternehmen. Die Ressourcen. Ups. Die Ressourcen, die ich im Unternehmen zur Verfügung habe, was auch wieder Menschen sind, was Fuhrpark, Material, Maschinen ist, was Geld ist, was Ideen ist, was Träume ist, was Wünsche ist. Das ist alles Potenzial. Und ich möchte jetzt mit Ihnen kurz in 2 Richtungen denken. Wie kann das nun gehen? Das Problem unserer Zeit ist, total viel Info, total viel hier und ich komme gar nicht mehr zum Nachdenken. Deswegen die Lösung. Wie lösen wir Komplexität? Vereinfachung. Wie erkläre ich komplizierte Sachverhalte? Vereinfachen. In Gleichnisse bringen, hat Jesus auch immer gemacht. Ihr versteht das und das nicht? Ja, okay, also das Himmelreich ist wie? So und so. Ganz einfach, ist viel komplizierter. Jesus kann mir nicht erzählen, dass es so einfach ist. Aber ich fange an, bestimmte Aspekte zu verstehen. Und so habe ich jetzt hier für Sie 2 ganz einfache Modelle, die wir in den Workshops vertiefen wollen. Darüber steht eigentlich das Thema der Künstler in dir. Beziehungsweise der Künstler im Unternehmen. Lebenskünstler sein. Kennen Sie Christian Schwarz? Der hat ein sehr interessantes, der hat viele interessante Bücher geschrieben, aber ein ganz tolles Buch, was ich sehr empfehle, heißt Anleitung für christliche Lebenskünstler. Hat auch was mit Wellness zu tun, hat mit Genießen zu tun, mit sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Der sagt was über Askese und der rückt bestimmte Dinge wieder so in, sag ich mal, die richtige Position. Zum Teil sehr herausfordernd. Er schreibt in seinem Buch dann, ich habe Verständnis dafür, wenn Sie das Buch jetzt weglegen. Wenn ich Sie jetzt schon zu sehr geärgert habe, dann habe ich Verständnis dafür, wenn Sie sich jetzt verabschieden. Ich finde es schade, lesen Sie einfach weiter. Aber der Künstler in dir. Francis Schäfer hat mal etwas gesagt, etwas formuliert, und da kamen wir diesen Künstler auch her. Ich lese das mal vor. Es gibt kein größeres Kunstwerk als das Leben eines Christen. Du magst keine Gabe zum Schreiben, Malen oder Komponieren haben, aber jeder hat die Gabe der Kreativität bezüglich seines eigenen Lebens. In diesem Sinne sind wir alle dazu berufen, Künstler zu sein und unser Leben zu gestalten als etwas Wahrhaftiges und Schönes inmitten einer verlorenen Welt. Ist das nicht schön? Ich lese das nochmal vor. Das drückt für mich, oder das weckt in mir die Sehnsucht. Ja, ich möchte ein Leben leben, an dem Menschen erkennen, es muss einen Gott geben. Und ich möchte in meinem Unternehmen, in dem, was ich tue, Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Etwas Schönes, etwas Wahrhaftiges von mir geben. Das ist ein toller Anspruch, und das habe ich nicht gleich morgen. Kommen Sie heute Nachmittag in unseren Workshop, wir zeigen Ihnen, wie es geht. So funktioniert das nicht. Wir reden von Einstieg in Lernprozesse, sagt Paulus ja auch. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber ich jage dem nach. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich versuche es zu erreichen. Und das hat was mit Kunstwerk zu tun. Es gibt kein größeres Kunstwerk als Ihr Leben. Überlegen Sie sich mal. Es wird nie wieder, dieses Leben, was Sie leben, wird es nie wieder geben. Sie sind absolut einzigartig. Sie sind Gottes Geschenk an diese Welt. Und deswegen hat Ihr Leben eine unglaubliche Bedeutung. Sie mögen keine Gabe zum Schreiben, Malen oder Komponieren haben. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Jeder hat nämlich die Gabe der Kreativität bezüglich seines eigenen Lebens. In diesem Sinne sind wir alle dazu berufen, ein Künstler zu sein. Sind Sie dazu berufen, ein Künstler zu sein und Ihr Leben zu gestalten als etwas Wahrhaftiges und Schönes inmitten einer verlorenen Welt? Soweit mal Francis Schäfer. Ich schreibe den Künstler in dir mal jetzt auf die andere Seite und lege die beiden Prozesse nebeneinander. Also der Künstler in dir. Wie kann der sich entfalten? Und wir lieben Prozesse. Wir lieben Prozesse insofern, als dass Sie sich das folgendermaßen vorstellen können. Prozess ist sowas wie eine Linse. Hier, das sind Sie selbst, das ist Ihr Unternehmen, das ist der Markt, das ist alles Mögliche. Und da wirken die unterschiedlichsten Kräfte. Mal hierhin, mal dahin. Das schießt völlig quer. Ja? Das sind die unterschiedlichsten Kräfte, mit denen ich zu tun habe. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich die gebündelt? Weil ich habe eigentlich einen Auftrag oder ich habe eigentlich ein Ziel. Ob nur mit meinem persönlichen Leben oder mit dem Unternehmen. Die Frage ist, wie kriege ich das hin, dass diese Kräfte nicht gegen mich wirken, sondern gebündelt werden zu einer großen Kraft, die viel größere Wirkung hat, um die Ziele zu erreichen, um den Auftrag zu verwirklichen. Und das ist wie eine Linse. Das ist ein Prozess. Die gegebenen Kräfte bündeln. Wie kann das jetzt funktionieren in meinem eigenen Leben? Wir lieben Kreisläufe und deswegen ist der Künstler in dir Prozess auch ein Kreis mit 5 großen Schritten. Und man muss einfach mal einsteigen irgendwo. Und es hat eine gewisse Logik, zunächst zurückzublicken. Einen Rückblick zu machen von meinem Leben bis jetzt, Vergangenheitsanalyse. Die philosophischen Grundfragen des Lebens tauchen hier zum Teil mit auf. Womit beschäftigen sich Menschen eigentlich? Was bewegt sie zutiefst? Und das ist auch die Frage nach dem, wie wir das hier genannt haben, wo komme ich her? Das ist die erste große Frage. Wo komme ich her? Vergangenheit, familiäres Erbe, meine Geschichte, Reden Gottes in meinem Leben, Impulse. Meine Lebensentwicklung, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was kann ich daraus lernen? Es ist immer gut zu lernen aus der Vergangenheit. Paulus sagt zwar, und da stimme ich ihm auch zu, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, weil es geht ja nicht darum, das kennen wir im Unternehmen auch, wir können ja analysieren, damit habe ich mein Produkt noch nicht verkauft. Ich muss raus, ich muss auf den Markt, aber ich kann trotzdem lernen. Und das ist eine bleibende Sache. Es ist immer wieder gut, sich Zeit zu nehmen, zurückzublicken, zu sortieren. Dann stelle ich mir die Frage, was habe ich denn? Wie hat Gott mich denn geschaffen? Epheser 2, Vers 10, geschaffen zu etwas. Wie bin ich denn geschaffen? Welche Fähigkeiten habe ich denn? Wie bin ich von meiner Persönlichkeit her? Was für Werte prägen mich? Wofür stehe ich? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Warum stehe ich morgens überhaupt auf? Was bewegt mich? Wünsche, Träume. In dem neuen Christen in der Wirtschaft habe ich das kurz gesehen, dieses Buch, was ich auch schon häufiger gesehen habe. Mit Träumen beginnt die Realität. Das ist der Anfang. Edison, dem wir die Glühbirne zu verdanken haben, der hatte den Traum von der Glühbirne. Und wisst ihr, der hatte 10.000 Fehlversuche. Der hatte 10.000 Fehlversuche ungefähr, bis es soweit war. Und dann hat man ihn gefragt.
Er war gläubig.
Und er hatte einen tollen Vater, der immer gesagt hat, ja, also weißt du, klar, hat nicht geklappt, aber das finde ich toll. Also ein Ermutiger oder ein Mentor an der Seite. Aber Edison selbst war dann auch sehr positiv und man hat ihn dann gefragt, sagen Sie mal, wieso haben Sie eigentlich nicht aufgegeben? Und dann sagt er, ja, ich habe 9.999 Wege gefunden, wie es nicht funktionieren wird. Positiv denken. Ja? Deswegen, wir haben heute auch schon viel über Versagen gehört, darum geht es ja nicht. Wir sagen auch nicht, dass wenn Sie das jetzt so machen, dann werden Sie nie wieder versagen. Nee, die Frage, wie ich damit umgehe, wie ich das bewerte und wie ich mich neu ausrichte. Und wie ich vielleicht nicht aufgebe und trotzdem festhalte an dem, was ich glaube und welche Ziele ich mir gesetzt habe. Nicht zehnmal selbe Wand, das ist unsinnig. Vielleicht muss ich mir dann doch eine andere Tür suchen. Ja? Das ist möglich. Aber trotzdem auch nicht zu schnell aufzugeben. Was steckt in mir? Wie bin ich denn dann? Und wenn ich das weiß, alles Analyse, wo gehe ich hin? Was ist jetzt sinnvoll, wenn ich das sehe? Meine Puzzlestückchen liegen da. Was kann ich dann jetzt tun damit? Wovon träume ich? Lebensperspektive. Denken Sie doch mal 20 Jahre weiter. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie noch 20 Jahre haben. Wollen Sie dann einfach irgendwie leben? Oder haben Sie die Vorstellung von etwas Wunderbarem, von etwas Kostbarem? Weil ich glaube, dass wir nicht irgendwann sagen müssen, naja, mit 60, da geht es dann halt bergab. Kann ich froh sein, wenn ich überlebe. Gibt es da noch Dinge, die mich motivieren? Ich bin in 20 Jahren 55. Ich habe meine Vorstellung, wie ich dann leben möchte. Und irgendjemand hat gesagt, ja, also ich muss dann irgendwann aufhören. Ne? Mit 50 will ich nicht mehr arbeiten müssen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Beruf haben oder ich möchte so gerne arbeiten, dass ich gar nicht aufhören will. Aber dann auch meinem Alter gemäß noch leisten. Ja, es gibt Dinge, die ich dann vielleicht nicht mehr kann und auch nicht mehr möchte. Das ist doch total in Ordnung. Dem Alter gemäß. Das ist auch das Interessante vielleicht. Manch einer von Ihnen denkt, ja, ich habe jetzt viel zu spät. Ne? Ich bin jetzt so und so alt, viel zu spät. Brauche ich gar nicht mehr mit anzufangen. Es gibt auch sowas wie eine Lebensabschnittsberufung. Den Lebensabschnittspartner haben wir ja schon kennengelernt. Das ist auch so ein neudeutscher Begriff, der absolut schwierig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten müssen, im Sinne von, wenn ich da nicht schon mit 15 drüber nachgedacht habe, hat mein Leben bis hier in völlig falsche Richtung genommen und deswegen ist das auch, werde ich auch nicht mehr runterkommen von dieser Spur. Nein, es ist nie zu spät. Sie können jederzeit, und vielleicht ist das auch total richtig, was Sie machen, auch ohne, ist total in Ordnung. Aber es lohnt sich da mal drüber nachzudenken, auf eine Entdeckungsreise zu gehen und dann auch Gott vielleicht nochmal ganz anders danken zu können für das Leben, was wir haben und für wer wir sind. Dann stellt sich die Frage, wie trainiere ich mich selbst? Das ist der vierte Punkt. Um den Anforderungen der Lebenswelt, der zukünftigen Welt gerecht zu werden, Trends ein bisschen vorwegnehmen, auch für mich persönlich. Wie positioniere ich mich? Wie kann ich mich selbst mit meinen Kompetenzen am Markt verkaufen? Das ist ja das Thema, was mein Mann ja schon gesagt hat. Wie kann das gehen? Und welchen Anforderungen muss ich dann gerecht werden in Zukunft und was kann ich heute dafür tun, damit ich das dann kann? Ich muss ja nicht schon alles können, oder? Ich meine, wir reden vom lebenslangen Lernen. Wenn ich irgendwo entdecke, wenn ich heute hier stehe und ich will übermorgen das, dann kann ich heute tun, dieses tun, damit ich übermorgen das auch bewältige. Ganz interessante Sache. Und fünftens, weil wir sind keine Einzelkämpfer, wer hilft mir dabei? Jesus? Klar. Aber ich glaube, dass wir das Thema Mentoring, Begleitung, Coaching, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass Gott uns dazu auch berufen hat, einander ein Timotheus zu sein, einander zu unterstützen. Nicht nur in Anführungszeichen seelsorgerlich, sondern auch fachlich. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Hilfe gebrauchen können. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber es ist schon manchmal so, dass wir den Schwerpunkt auf die Seele legen und Hauptsache, du bist mit Gott im Reinen, Hauptsache, du glaubst an ihn und die guten Werke, naja, die kommen dann schon von selbst. Das sind die Früchte des Geistes oder so. Ne? Oder ja, möglichst sauber bleiben. Ne? Möglichst sauber bleiben, das reicht schon. Wenn du als Christ das einigermaßen schaffst, möglichst sauber zu bleiben, möglichst nicht zu sündigen, dann tust du schon genug. Ich denke mir manchmal, das ist schon wahr, haben wir ja heute Morgen auch schon gehört. Aber es kann mehr geben. Und das ist die Einladung zu einer persönlichen Entdeckungsreise, zu einer persönlichen Bestandsaufnahme und eigentlich einer persönlichen Strategie für das Leben. Weiter als 5 Jahre können Sie letzten Endes sowieso nicht denken. Und das immer wieder zu machen, das ist der Einstieg in Lernprozesse. Das ganze Ding ist kein Laufrad, in das ich einsteige, sondern es ist eine Spirale, die mit jedem Mal, wo ich Zeit habe, darüber nachzudenken, größer wird, weil ich mehr weiß, mehr erlebt habe. Jedes Jahr ist eigentlich ein Gewinn. Ich glaube das. Jedes Jahr ist eigentlich ein Gewinn. Bleibt noch kurz der Künstler im Unternehmen. Berufung entdecken, Berufung leben, ein Kunstwerk gestalten, etwas Wahrhaftiges, etwas Schönes. Im Unternehmen und mit dem Unternehmen. Wie kann das aussehen? Ich nenne eine Bibelstelle, 2. Mose 18. Da sagt Jethro, der Schwiegervater von Mose, dem Mose, was er zu tun hat als Führer des Volkes. Muss man sich mal vorstellen. Er läuft durch die Wüste, der Säule nach. Und das ist ja einfach, aber das tägliche Leben, wenn man dann rastet, sieht so aus, dass er irgendwo hoffentlich im Schatten sitzt und alle Probleme, die die hatten, wurden zu Mose gebracht. Und er hat recht gesprochen, er hatte zu nichts anderem mehr Zeit. Von morgens bis abends hat er sich mit diesen Dingen beschäftigt. 600.000 Mann, nur die Männer gezählt, nicht die Kinder, nicht die Frauen. Da ist eine Menge los. Und dann kommt der Jethro an und sagt, interessant. Ich finde es auch ganz toll, was Gott gemacht hat. Also ich bin echt begeistert, wenn ich das so höre. Aber was du jetzt hier veranstaltest, das verstehe ich nicht ganz. Was ich sehe, ist, dass du selbst müde wirst und kraftlos und dein Volk mit dir. Und das kann es doch nicht sein, oder? Und dann erklärt Jethro, sagt er auch, prüf das vor Gott. Und wenn Gott das gut findet, was ich dir jetzt sage, dann mach das. Und offensichtlich hat Gott es gut gefunden. Vielleicht hat Gott ihn auch von vornherein benutzt. Er hat gesagt, es gibt 3 Aufträge, die du hast. Kriegen Sie die auf die Reihe? Das ist schon fast das ganze Geheimnis von der Künstler im Unternehmen. Als Verantwortliche für Organisationen haben wir 3 Grundaufgaben. Berufungen sind das. Wenn wir Verantwortung übernehmen im Unternehmen, fallen uns automatisch 3 Schwerpunkte zu. Führung, Delegation ist eigentlich alles ein Bereich. Das ist das Thema Personal. Personalentwicklung, Personalführung. Ja? Wir müssen gucken, dass die Leute, dass es denen einmal gut geht, klar. Wir sollen in allem gucken, dass es den Menschen irgendwo dient. Aber wir sollen auch gucken, dass sie der Aufgabe dienen. Ja? Wir sollen die Schwachen tragen, keine Frage. Ne? All das kann man ein ganzes Seminar drüber machen. Personalentwicklung, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich bin verantwortlich für die Menschen. Und ich bin auch verantwortlich dafür, dass die Menschen im Unternehmen dem Unternehmen dienen. Nicht nur, dass ihnen selbst gedient wird. Beides. Die anderen beiden Dinge, also Jethro sagt, du selbst sollst vor Gott treten und das Volk vor Gott vertreten und auch seinen Willen suchen. Wissen Sie, wie wir das nennen heute? Das Thema Strategieentwicklung. Das ist eine große Aufgabe für uns. Strategie, wo soll es hingehen? Was sind die Ziele, die Aufgaben für die nächsten Jahre? Was heißt das dann für uns heute? Gott, was ist dein Wille für uns, für die einzelnen Leute, für uns als Ganzes? Hier rede ich von mir selbst, von meiner Frau, von meinem Ehemann, von meinen Kindern. Die haben damit zu tun. Hier wird auch, wir denken hier nicht nur an privat, wir denken hier auch an Beruf. Ja? Aber hier reden wir jetzt, wenn ich im Unternehmen denke, was ist dann meine Berufung? Nur da, in dem einzelnen Teilaspekt. Strategieentwicklung. Und, was hat Jethro noch gesagt? Du bist müde und krass, kopflos, weil du alles selber machst. Delegieren ist im Grunde auch das, nämlich nachher die Leute einsetzen. Aber das andere ist eigentlich die Organisationsentwicklung. Ganz fantastisch, was der Jethro dem Mose da gesagt hat. Mittel, um effektiv zu arbeiten. Suche du Gott, gucke, was sein Wille ist, nimm die Richtung, du bist hier der Führer, du sollst die durch die Wüste bringen, du musst aufpassen, dass das alles irgendwie läuft. Halt die Leute auf der Spur, das ist deine Sache, aber dazu musst du die Spur kennen. Dann musst du gucken, dass du wackere Männer im Volk findest, die du einsetzen kannst. Und zwar jedem auch nach seiner Begabung. Der eine, der ist fähig, 10 Leute zu begleiten, den anderen kannst du über 50 setzen, wieder jemand über 100. Unterschiedlich. Im Neuen Testament die anvertrauten Talente, ne? Kennen Sie, der eine hat 1, der andere hat 2, der andere hat 5. Oder das ist unterschiedlich und wir dürfen Leute auch nicht überfordern. Da sind wir wieder bei der Personalentwicklung. Es geht hin und her, aber im Großen und Ganzen auch wieder ein Kreislauf, weil es auch nicht reicht, wenn wir das einmal machen. Diesmal haben wir 3 Schritte. Ich nenne das jetzt SE, Strategieentwicklung, OE. Die Struktur soll der Strategie dienen. Überlegen Sie doch mal, ist in Ihrem Unternehmen die Struktur noch so sinnvoll? Ja, das lohnt sich, immer wieder mal drüber nachzudenken. Nicht beständig alles zu verändern, das kann es auch nicht sein. Und das andere ist die Personalentwicklung.
Darf ich an dem Punkt einmal
anfangen? Ja. Darf ich noch?
Ja. Dann wird es mir noch fehlen.
Ja.
Für die Corporate Identity. Was ich auch für unheimlich wichtig halte, das ist diese Informations- und Kommunikationssysteme, weil das gerade noch verzeiht ist, unheimlich
wichtig. Wird, wen das interessiert, das ist alles da drin. Ich habe hier jetzt so meine, genau. Angesichts der Zeit. Nee, ist okay.
Darauf vorbereiten und entwickeln,
wie trainieren wir die? Ja. Also angesichts der Zeit möchte ich verweisen, das sind die beiden Themen eigentlich von den Workshops. Es gibt die Möglichkeit, sich hier zu vertiefen. Was heißt das denn jetzt? Es sind ja nur Überbegriffe und hier auch. Nur kurz, Strategieentwicklung heißt, wir fangen an mit der Vision. Was wollen wir denn? Dann gucken wir nach Existenzgrund. Das hat zu tun mit, sind eigentlich unsere Einschätzungen der Bedürfnisse unserer Kunden richtig? Haben wir eine Existenzberechtigung? Haben wir ein Produkt, das wir verkaufen können? Das hat was mit Konkurrenzvergleich zu tun. Das hat was mit Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren zu tun. Das ist all das. Das hat was mit gemeinsamen Werten, Normen, Regeln im Zusammenleben zu tun. Das ist Strategie, das passiert hier. Das ist das Denken, das macht die Führungsriege. Wie man dann die praktische Mitarbeiterführung macht oder wie man das praktisch umsetzt in Jahresziele, Quartalsziele, das ist dann mehr die operative Ebene wieder. Aber hier reden wir von oben her, die Richtung Mose. Na? Und wie er dann seine Männer schult, ist dann hier das Thema Personalentwicklung. Jürgen, du wolltest was ergänzen?
Ich wollte eigentlich nur den Bogen zum Thema zurück, dass wir eigentlich das Thema haben.
Vielleicht nur kurz, ist das okay so? Können wir das so stehen lassen, dass wir das in den Workshops vertiefen können? Wichtig wäre, auch zu wissen, Workshop heißt für uns nicht wieder Vortrag, sondern heißt Interaktion. Sie stellen Ihre Fragen, wir schauen, wie wir Ihnen da auch antworten können.
Mir ist am Herzen, was Ihr Mann heute Morgen gesagt hat. Also mir persönlich wäre es ganz gut, sondern 3 Stunden vorher. Also ich würde gerne beide.
Also das war der Vorschlag. Wir fangen schon.
Dafür bin ich hier. Ja.
Wir fangen schon eine halbe Stunde früher an als gedacht.
Ich bin nicht dafür da, geben wir die Sonne.
Wir können eine ganze Stunde früher anfangen und können zu jedem Thema eine Stunde machen.
Also
dann würden wir beides vorher mitkriegen.
Mir persönlich wäre es einfach lieber, weil ich also für mich auch für Unternehmen zu arbeiten, die beides können. Und das ist natürlich für mich auch richtig, dass ich von Ihnen aus hier und ich da fragen kann, ob ich was da antworten kann.
Ja, ich denke auch, dass aufgrund dessen wir nicht bei dieser schwierigen Entscheidung stehen, worauf müssen wir Notführung verzichten, wo es uns weh
tut.
Weil ich auch davon ausgehe, dass Deutsch und Wirtschaft dann kein tatsächliches Recht ist. Ich fände es gut, wenn wir dem anderen Ziel dann, nachdem wir sie gesagt haben, dass wir um 16 Uhr.
Kann man 16 Uhr anfangen? Also wir wollten nur das Programm nicht von Anfang an sprechen, sondern es muss eine Entscheidung sein, die von der Seminarleitung getragen wird und die Teilnehmer natürlich auch ein Stück weit wollen. Also von uns aus gerne, ganz herzlich gerne.
Ich wollte nur
kurz den Bogen nochmal spannen, weil das Thema lautet ja Berufung entdecken, Berufung umsetzen, Menschen befähigen, effektiver handeln. Und genau eigentlich diese 4 Punkte schaffen wir damit. Ja? Dieser Prozess hilft uns, Berufung zu entdecken als Person und als Unternehmen. Und diese Schritte, wie trainiere ich mich selbst, wer hilft mir dabei, ist die Umsetzung von der ganzen Geschichte. Ja, hier erkenne ich Potenzial, hier setze ich Potenzial um. Und dann ist die Frage, ich befähige Menschen. Ja? Das heißt, jeder, der den Prozess durchläuft, befähigt sozusagen sich selbst. Und wenn ich es auf andere übertrage, im Sinne von einem Mentoring, in Form von der Personalentwicklung, befähige ich andere Menschen im Unternehmen und letztendlich effektiver handeln, darauf, dass jemand seine Kernkompetenzen kennt und zielgerichteter im Sinne dieser Linse arbeitet, wird er letztendlich auch effektiver im Hinblick auf seine Perspektiven, seine Visionen. Und insofern ist das wieder der Bogen, wie wir zum Thema zurückkommen. Und dann, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.